Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 56 von Hoffefunk. Und wenn ich so auf meinen Zettel gucke heute, dann wird das heute nicht bei 30 oder 40 Minuten bleiben, denn es ist mal wieder soweit, eine englische Woche steht uns bevor. Aber der erste Block geht nochmal zurück in die Vergangenheit und da mussten wir doch zwei Sachen feststellen. Einerseits, wir mussten am Samstag beide unsere Essen selbst bezahlen. Wer gerade nicht weiß, worum es geht, wir haben in der letzten Folge gewettet. Wir müssen das gleich mal so ein bisschen aufschlüsseln, weil es doch sehr uneindeutig ist. Ich glaube, je nach Videoassistent wären wir da zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, wer jetzt die Wette gewonnen hat. Und wir haben uns dann letztlich darauf geeinigt, dass jeder sein Essen selber zahlt. Und auf der anderen Seite kann man auch darüber diskutieren, Jonas, ob du vielleicht Andrés Verletzung gejinxt hast.
Ja, das belastet mich tatsächlich wirklich in den letzten Tagen. Denn hört bitte nochmal vielleicht in die letzte Folge rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Da habe ich ja tatsächlich als kleines Beispiel dafür gegeben, was passieren sollte, wenn jetzt wirklich eine Verletzung kommt. Und dann kann man ja unsere Wette nicht mehr ganz ernst nehmen. Weil ja meine Aufstellung, die ich predicted habe, ja nicht so kommen kann, wenn kurzfristige Verletzungen passieren. Und dann habe ich tatsächlich, glaube ich, als Beispiel gesagt, was passiert, wenn Kramaric kurzfristig irgendwie eine Prellung hat oder so irgendwas. Das heißt, hätte ich mal lieber einen anderen Spieler als Beispiel genommen.
Ja, und tatsächlich hatte er kurzfristig eine Knöchelverletzung, von der uns nichts bekannt war. Und es kam ja sogar noch dicker mit dem Ausfall von Chris Richards. Wir waren erst ein bisschen verwundert. Also, ich glaube, vielen Hoffe-Fans ging es so, habe ich auch auf Twitter verfolgt, die erst dachten, yes, gute Aufstellung, weil kein Belfodil, stattdessen Dabur, weil Kader Zabek wieder gespielt hat und dann hat man gesehen, Moment, unsere Nummer 27 fehlt und uns ist direkt aufgefallen, scheiße, das wird wahrscheinlich eine Viererkette sein.
Ja,
dem das war ja wirklich dem so. Dem war dann nicht so, ja. Aber dachten wir.
Ja, die TSG lädt es ja auch immer auf Social Media dann so schön hoch mit diesem Video, wo man dann nach und nach die Spieler sieht, ja. Nach der Nummer sortiert. Und dann denkt man sich so, oh, geile Aufstellung, jawohl, Bebu spielt wieder und so weiter und so weiter. Bis jetzt passt alles. Und plötzlich kommt die Nummer 30, Marco John, wo man sich natürlich auch noch freut, also nichts gegen Marco John. Aber dem aufmerksamen Zuschauer fällt natürlich auf, wir haben eine ganz wichtige mit der 27 natürlich übergangen. Und ja. Da war natürlich der Schock groß, weil das war natürlich erst um 14:30 und kein TSG-Fan hat es vorher gewusst.
Genau, und die TSG hat auch noch ein paar Minuten gebraucht, es dann öffentlich zu machen, dass Chris Richards sich im Abschlusstraining verletzt hat und Kramaric sich kurz vorher eine Knöchelverletzung zugezogen hat. Und jetzt standen wir eben vor dem Problem. Du hast ja, Jonas, die Aufstellung so vorhergesagt, wie sie war, mit der Ausnahme eben, dass du Richards in der Startelf hattest und stattdessen war dann Grilic dort und du sagtest Kramaric statt Dabur. Und da sind genau. Wir natürlich jetzt vor dem Problem, dass man durchaus argumentieren kann. Da müsste man aber, wie gesagt, nochmal den entsprechenden Videoschiedsrichter fragen, ob das 1:1 der Ersatz war. Weil kurz dachten wir, okay, ich habe die Wette gewonnen, weil auf Viererkette umgestellt wurde. Aber wir haben uns dann doch um 15.31 Uhr die Augen gerieben und gesehen, Grilic spielt zentraler Innenverteidiger und Vogt rechter Innenverteidiger und damit hat eigentlich niemand die Wette gewonnen.
Ja, nee, Vogt war linker Innenverteidiger, aber spielt ja auch, glaube ich, keine Rolle.
Ah, Posch war rechts, genau, ja, genau. Genau.
Ja, hat mich dann tatsächlich auch gewundert, also die Flexibilität von Flo Grilic. Also ich will ihm das ja gar nicht absprechen, dass er nicht die Flexibilität an den Tag legen könnte, aber wenn du dir überlegst, dass du vor deiner Verletzung die letzte Position, die du gespielt hast, war plötzlich Zehner.
Und wir haben fest mit Grillo auf der 10 gerechnet, weil er genau, das eben meistens gespielt hat zuletzt.
Und auf einmal findest du dich irgendwie im Zentrum der Innenverteidigung wieder. Also nicht so, dass er es noch nicht gut gemacht hätte in der Vergangenheit. Aber schon komisch, sagen wir es mal so.
Auf jeden Fall. Und ja. Man muss leider auch sagen, klar, Grillo war jetzt nicht, hat jetzt keinen Spielrhythmus und so. aber ich fand ihn tatsächlich schwach. Und generell muss ich sagen, auch das wurde ja oft gesagt, dass die Abwehrreihen beide nicht gut standen. Und bei uns gerade in mehreren Situationen ist mir Grilic negativ aufgefallen, teilweise auch Samar Sekou, dass wir im letzten Drittel den Ball einfach nicht hinten rausgekriegt haben und zum Gegner gespielt haben. Und es lag eben auch an Grilic. Aber an sich muss man sagen, ist es letztlich doch aufgegangen. Überraschend bleibt, und das haben wir ja auch besprochen, wir haben das Spiel ja zusammen gesehen, dass eben Nuhu, dem ja im Januar oft das Vertrauen geschenkt wurde, dass der eben nicht gespielt hat, obwohl er ja eigentlich so einen gewissen Spielrhythmus hatte. Und man hätte man ja dann sagen können, Vogt dirigiert das Ganze wieder im Zentrum und Nuhu rechts, Posch links, wie das ja schon ein paar Mal der Fall war. Aber nein, man hat gesagt, wir machen das Experimentellere und das heißt ja eigentlich, dass es nur noch ein sehr geringes Vertrauen in Kasim Adams gibt.
Ja, das Komische ist ja, wie gesagt, nicht, dass Grilic Innenverteidiger spielt, weil er das ja, wie gesagt, schon gemacht hat.
Ja, auch vier Spiele dadurch, unter Kaltenbach und Rapp hat das ja gespielt.
Genau, aber dadurch, dass eben zwei von den drei Innenverteidigern eben Flo und Kevin waren, heißt das natürlich im Umkehrschluss auch, dass Kevin dann eben auf die Außen muss als Innenverteidiger.
Und ich kann mich nicht erinnern, dass er das jemals gespielt hat, ne?
Das ist eine völlig neue
Position.
Das sehe ich ihn noch nicht.
Er hat schon in der Viererkette rechter Innenverteidiger gespielt, das fanden wir ja auch nicht immer ideal oder eher suboptimal, hat er aber gespielt, aber eben in der Fünferkette rechts zu links zu spielen oder rechts, egal was von beidem, hat er noch nie gespielt.
Ja, und das ist ja eben das Komische, weil du ja mit der Hineinnahme von Grilic nicht nur dich gegen Nuhu aussprichst, sondern quasi auch noch Kevin Vogt seinen Stammplatz auf seiner mittleren zentralen Position nimmst. Wir waren uns natürlich auch sofort einig, dass wenn du jemanden nach links eher schieben kannst, dann ist es natürlich Kevin und nicht Flo. Das war uns dann natürlich auch schnell klar. Aber es war schon eine überraschende Entscheidung, auf Dreierkette zu gehen und trotzdem
zu bleiben,
und trotzdem das mit Kevin Vogt und Flo Grilic zu spielen. War schon schwierig. Und ich gebe dir da auch recht. Es ist auf jeden Fall höchstgradig überraschend, dass Dortmund es am Ende dann doch nur geschafft hat, 7 Schüsse abzugeben. Und ich glaube, davon waren tatsächlich nur 3 aufs Tor. Das heißt, wenn man jetzt sieht, wir haben gegen Dortmund nur 3 Schüsse aufs Tor zugelassen, dann ist es natürlich im ersten Moment, denkt man sich so, das muss ja eine fantastische Defensivleistung gewesen sein. War es auch. Es war auch grundsolide, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, dann war es doch nicht so solide und wir standen nicht so bombenfest, wie die Statistik es hergibt.
Nee.
Meiner Meinung nach.
Nee,
dafür gab es schon genug Unsicherheitsfaktoren. Und was natürlich dann auch, auf gut Deutsch gesagt, zum Kotzen ist, 3 Schüsse aufs Tor und 2 Tore. Also das ist jetzt auch nicht gerade eine Bilanz, die man sich natürlich wünscht.
Und man muss natürlich noch entgegenhalten, dass unsere Abwehr nicht so gut stand, aber im Vergleich zu Dortmund standen wir dann eben doch gut und die müssen das halt noch wesentlich mehr hinterfragen, weil die hatten eben 2 gestandene, eingespielte Innenverteidiger da hinten drin, gerade mit Akanji und Hummels, die das einfach schlecht gemacht haben. Ich will die Kickernoten mir gar nicht angucken, aber das war wirklich an der Grenze zu mangelhaft, muss man sagen. Akanji hat sich einmal von Bebu vernaschen lassen. Hummels hat sich einmal von Bebu vernaschen lassen. Das war nicht das Einzige. Wir haben oft gewackelt eben beim Spielaufbau im eigenen Drittel und hatten natürlich, aber das ist, glaube ich, keine Überraschung, Probleme mit dem Tempo von Erling Haaland.
Das ist der absolute Wahnsinn. Der macht aus nichts eine Chance. Ich kann mich noch an den einen Ball, glaube ich, an der 11. Minute erinnern. Das war nämlich quasi der erste Torschuss, der einzige Schuss aufs Tor in dem Spiel, der quasi nicht reinging, den Olli dann mit dem Fuß gehalten hat. Da ging ja der Pass, war ganz steil und brutal stark. Und ich hätte meinen Arsch drauf verwettet, dass der viel zu lang ist und dass Baumann den gleich aufnimmt.
Ja, ich erinnere mich.
Und auf einmal kommt dieser Zug Haaland und ist deutlich, deutlich schneller am Ball als Olli. Und man kann da Olli auch gar keine Vorwürfe machen tatsächlich, weil Haaland einfach viel zu schnell am Ball war. Also der Antritt von dem Kerl ist schon wirklich unfassbar. Und Dortmund kann sich wirklich mal fragen, was sie momentan wären ohne ihn.
Ja, haben wir ja auch schon letztes Mal rausgearbeitet. Ein großes Problem der Dortmunder ist auch die Offensive tatsächlich, weil eben nur Haaland der verlässliche Goalgetter ist. Ich glaube jetzt 15 Tore und dahinter halt eine riesige Lücke klafft, was bei so einem Top-Team einfach überhaupt nicht geht. Aber wir hatten ihn dann doch relativ gut im Griff. Und man muss natürlich aber auch sagen, also Grealish war da im Laufduell. Der Grealish ist einfach auch wesentlich langsamer als Erling Haaland. Und auch Vogt, der ja ein überdurchschnittlich schneller Innenverteidiger ist. Also das war einfach in Anführungszeichen ein Mismatch, das du aber auch nicht beheben kannst, weil Haaland einfach unfassbar schnell ist. In Summe hat es Dortmund aber einfach auch nicht gut gemacht. Es gab einfach auch nicht so viele Torchancen. Wir hatten mehr und deswegen titelt, finde ich, The Zone in ihrem YouTube-Video auch völlig zu Recht: Haaland rettet wackeligen BVB einen Punkt. Also, man muss so abschließend sagen, man darf sich durchaus ärgern, darüber müssen wir gleich noch diskutieren, aber dass Dortmund einen Sieg verdient hätte, muss man, glaube ich, streichen, auch aus objektiver Sicht. Dortmund hatte keinen Sieg verdient.
Nee, das hat ja auch danach, die haben ja die Dortmunder Spieler dann auch zugegeben.
Terzic hat das auch relativ ähnlich, ehrlich zugegeben.
Hummels ist ja da auch immer sehr, sehr reflektiert und hat auch gesagt, dass ganz klar ist, dass natürlich Hoffenheim viel, viel näher am Sieg dran war als Dortmund. Aber natürlich, die allgemeine Berichterstattung, und das ist natürlich wenig überraschend für uns, ist eher, dass Dortmund natürlich 2 Punkte verloren hat. Warum auch immer, da wird natürlich der Gegner bei Dortmund fast nie erwähnt. Sondern dass es eben an schwachen Dortmundern lag und nicht daran, dass wir es auch gut gemacht haben. Aber daran muss man sich, glaube ich, gewöhnen, an diese einseitige Berichterstattung. Aber dafür sind wir ja da, um das ein bisschen reflektierter aus TSG-Sicht zu machen.
Ja, und man muss abschließend sagen, ich hatte zuletzt immer ein sehr gutes Gefühl gegen den BVB und die Statistik spricht ja auch dafür, dieses Mal nicht. Aber letztlich, ich habe mir das nochmal angeguckt als alter Statistik-Onkel, in den letzten 10 Spielen gegen Dortmund, alle Bundesligaspiele, haben wir mehr Punkte geholt als der BVB, also quasi eine in Anführungszeichen positive Bilanz.
Das ist schon Wahnsinn.
Es war von uns, offensiv gesehen, fand ich tatsächlich hochklassig. Man muss fast von einem Chancenwucher sprechen und sich auch wieder, ohne das jetzt an einzelnen Personen festmachen zu wollen, sagen, dass man das Ding früher hätte entscheiden können und fast schon hätte entscheiden müssen. Und dann, ich glaube, das ist Thema 1, was wir bei dem Spiel noch ansprechen sollten. Thema 2 aus meiner Sicht wäre noch eben dieser katastrophale Ballverlust, der letztlich zum 2-2 führt, den man sich wirklich nur schwer nochmal angucken kann.
Ja, und damit hast du eigentlich auch quasi die 2 Probleme angesprochen, die uns am Ende 2 Punkte gekostet haben. Und wenn man sich die Interviews anhört von unseren Spielern nach dem Spiel, da war niemand zufrieden im Endeffekt mit dem 2-2 gegen Dortmund. Und das ist schon krass, dass wir so eine positive Statistik gegen Dortmund haben. Eine Statistik habe ich auch noch am Rande. Es gab in keinem einzigen Bundesliga-Jahr bis jetzt, und wer da die TSG ja jetzt doch schon einige hinter sich, eine Saison, in der Dortmund alle 6 Punkte gegen uns geholt hat.
Ja, obwohl sie ja vom Kader her stets Favorit waren, ne? Also
natürlich. Und dass man dann in so vielen Jahren es nicht schafft, immer 6 Punkte, beziehungsweise da waren natürlich auch viele Jahre dabei, wo wir, wie du gerade angesprochen hast, sogar mehr Punkte geholt haben als Dortmund. Aber Dortmund hat es in keinem einzigen Jahr geschafft, 6 Punkte gegen uns abzustauben im Hin- und Rückspiel. Und das heißt, wir haben auf jeden Fall unserem Namen aller Ehre gemacht, dass wir gegen Dortmund, also dass Dortmund, sagen wir mal, nicht gerne gegen uns spielt.
Ja, und rein, wie gesagt, man muss es ja sagen, rein spielerisch waren wir wieder der sogenannte Dortmund-Schreck. Wir konnten es diesmal nur eben nicht in einen Sieg ummünzen, aber irgendwie, also ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber irgendwie bin ich jetzt mit ein bisschen Abstand, wir haben jetzt Dienstag 11.15 Uhr, irgendwie schon der Meinung, dass es vielleicht doch eher ein gewonnener Punkt ist. Wir waren überhaupt nicht im Flow, klar, Dortmund auch nicht, aber wir waren überhaupt nicht im Flow, hatten weiterhin 7 bekannte Ausfälle dann. Also ich finde es auch scheiße, darüber wieder reden zu müssen, aber man kann nicht ignorieren, dass Andrej Kramaric ausgefallen ist. Darüber kann man jetzt auch noch streiten, aber um mal Terzic zu zitieren, haben es Bebu und Dabur sehr gut gemacht und insgesamt muss man auch sagen, kann man natürlich auch umdrehen. Akanji und Hummels haben einen wirklich schlechten Job gemacht. Also ich tue mich ein bisschen schwer davon, das jetzt allzu negativ zu bewerten. Natürlich fand ich es auch sehr bitter, gerade am Samstagabend.
Ja.
Aber mit ein bisschen Abstand bin ich dann doch eher geneigt, das Positive rauszuziehen.
Man muss gegen Dortmund einen Punkt natürlich irgendwie positiv bewerten. Das ist ja ganz selbstverständlich. In Dortmund vor allen Dingen. Und ich weiß nicht, kannst du dich noch ans Hinspiel erinnern? Beim Hinspiel, da gab es ja auch noch einen riesen Shitstorm. Das war direkt nach der Länderspielpause. Das haben wir dann 1-0 verloren. Was dann, und da war ja der... da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war, glaube ich, das erste Spiel, wo Andrej Kramaric dann wegen seiner Corona-Erkrankung ausgefallen ist.
Stimmt. Das heißt, und Haaland konnte auch nicht spielen, weil er
wegen
der Länderspielpause überlastet war.
Genau, das war das Spiel, wo Haaland dann erst in der 60. Minute zusammen mit Marco Reus eingewechselt wurde. Und die beiden haben da vorne dann auch das Tor gemacht. Der eine hat rübergelegt, der andere verwandelt. Und dann kann ich mich noch gut dran erinnern, da haben auch, glaube ich, The Zone war es damals, das Spiel so betitelt. Der Unterschied bei dem Spiel war, dass der Unterschiedsspieler von Hoffenheim daheim war und der Unterschiedsspieler von Dortmund kam rein. Und dieses Mal war unser Unterschiedsspieler weg und der von Dortmund war von Anfang an auf dem Platz.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Nimmt sich was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, und auch die Tatsache, klar ist Richards jetzt kein überragender Innenverteidiger, aber die Tatsache, dass er gefehlt hat, hat schon Unordnung hinten reingebracht, fand ich. Das hat man auch gesehen. Und dennoch haben wir es in Summe wirklich, wirklich gut gemacht. Da kann man nicht viel dran deuteln. Interessant fand ich auch, um nochmal ein bisschen zurückzuspringen, das haben wir ja in unserer Vorrundenanalyse mit Jakob Übel besprochen, wie wichtig aus unserer Sicht diese Dreier- oder Fünferkette ist. Bei der ist er jetzt quasi ganz stur geblieben, obwohl er eigentlich das Personal nicht hatte. Finde ich auf eine Art, ehrlich gesagt, beeindruckend, weil ich auch ein Fan von diesem System bin und auch, wie du ja auch, der Meinung bin, dass es am besten einfach zu uns passt, dieses System.
Ja, aber er hatte sie ja schon. Also da haben wir ja gerade schon drüber geredet. Er hätte es ja mit Nuhu schon gehabt. Er hat halt eben nur in diesem Moment dann entschieden, dass Flo da die bessere Alternative
war. Ja, aber es hat sich ja schon abgezeichnet, dass Nuhu jetzt irgendwie im Ansehen gefallen ist. Überrascht mich jetzt nicht massiv, aber es war schon so ein kleiner Schlag in die Fresse, muss ich ehrlich sagen, dass Richards quasi direkt gespielt hat, obwohl Nuhu fit war. Direkt.
Ja, aber es hat mich, das wolltest du ja, glaube ich, hinaus, es hat mich auf jeden Fall auch doch sehr gefreut, als ich da Grilic in der Mitte der Dreierkette gefunden habe. Nicht deshalb, weil ich gedacht habe, boah, Grilic in der Mitte der Dreierkette, das wird geisteskrank geil, sondern weil ich mich eben gefreut habe, dass die Dreierkette dann doch jetzt die favorisierte Aufstellung von Hoeneß zu sein scheint. Und da haben wir uns ja schon lange, 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 bevor wir es eben gemacht haben, dafür ausgesprochen. Und jetzt teilen wir eben diese Meinung mit Sebastian Hoeneß. Und das lässt mich eben langfristig dort doch positiver in die Zukunft blicken, als eben, wenn wir jetzt die ganze Zeit Vierer, Dreier, dann wieder Vierer, dann mal Fünferkette spielen würden.
Ja, ich habe es ja auch gesagt, wir brauchen die Konstanz und ein Weg dahin kann halt auch diese systematische Klarheit sein und dann eben mittelfristig eben auch diese personelle Klarheit. Da stehen wir jetzt wieder vor ein paar Fragezeichen, werden wir nachher dazu kommen. Ja. Aber ja, was man vielleicht noch kurz sagen muss, ich habe jetzt das Gefühl, dass wir uns wiederholen, aber wir haben es ja einfach nur privat besprochen am Samstag. Es muss schon nochmal gesagt werden, dass eben die Chancenverwertung nicht ideal war, dass man einerseits bleibe ich dabei, das mag überraschend sein, Bebu einer der besten Spieler auf dem Feld war, gerade spielerisch, man ihm aber dennoch einiges dafür abziehen muss, dass er von diesen zwei Großchancen nicht wenigstens eine macht. Also ich gönne es ihm sehr, dass er dann dieses Ping-Pong-Tor gemacht hat. Also das ist für mich so eine Halbchance irgendwie. Hätte er natürlich vorher zum Ball kommen können. Und also ich glaube, wir haben uns ja darauf geeinigt, kannst du ja gleich gerne noch ergänzen, deine Position, aber wir hatten uns ja am Samstag darauf geeinigt, dass Bebu eben einer der wenigen Spieler bei uns im Kader ist, der sich solche Chancen rausspielen kann. Dass es aber dennoch bitter ist, weil man eben sagen muss, und das ist eben auch der... Also Bebu ist aus meiner Sicht kein klassischer Mittelstürmer, kein klassischer Torjäger in dem Sinne, der kann keine 15 Saisontore erzielen. Das muss man aber wissen. Das heißt... Aber das ist irgendwie bitter, weißt du, wie ich meine? Klar kann sich ein ein robusterer Stoßstürmer die Chancen so vielleicht nicht rausspielen, aber der macht sie dann rein. Das ist so ein bisschen die Zweischneidigkeit des Ganzen, wenn er sie hätte.
Aber das war ja tatsächlich, wir hatten ja wirklich, muss man schon sagen, einen sehr emotionalen Disput während des Spiels, wo wir ganz klar zwei Positionen hatten. Ich habe ja dann, war eher so Team Bebu und habe dann so wirklich so gesagt, als du dann schon ein bisschen angefressen warst, dass er die Chancen nicht macht, aber ich habe trotzdem noch gesagt, ey, er ist wenigstens der Einzige, der die sich diese Chancen zu 100% alleine herausarbeitet. Dieses, wie er an Akanji vorbeigeht, bei der ersten Großchance, macht kein anderer auf dem Platz so wie er. Das heißt, er hat sich diese Chance zu 100% selbst erarbeitet. Dabur wäre von Akanji vorher eingeholt worden, beziehungsweise wäre nicht mehr vorbeigekommen, weil er halt eben das Tempo nicht hat. Das heißt, klar, man kann sagen, Dabur hat vielleicht den kaltschnäuzigeren Abschluss und hätte den vielleicht vorm Tor gemacht, aber er wäre niemals in die Position
gekommen. Genau, das ist ja das Problem. Und das ist aber auch ein Problem unseres Spiels, und das habe ich ja lange auch gesagt, dass, also ich sage es gerne nochmal, Kramaric, selbst wenn er fit gewesen wäre, ist aktuell bei weitem nicht in Topform, auch wenn er ab und zu weiterhin trifft. Aber Bebo ist in Topform. Das Problem daran ist eben, nach wie vor ist er kein guter Abschlussspieler, wenn man es mit anderen Stürmern vergleicht. Und wir hatten ja lange das Problem, könnte sich jetzt behoben haben, dass Belfodil und Dabur wirklich überhaupt nicht in Form waren, natürlich auch Corona-bedingt. Das könnte sich jetzt gedreht haben. Aber es sind natürlich auch eben unterschiedliche Spielertypen. Und grundsätzlich finde ich, dass diese Konstellation Dabur-Bebu sehr reizvoll ist. Der eine, der die Räume eröffnet, der sprintet wie ein Geisteskranker, der aber nicht so den guten Abschluss hat, nicht das perfekte Stellungsspiel hat. Und dann eben ein anderer Stürmer, der sehr fleißig ist, der ein gutes Stellungsspiel hat und einen besseren Abschluss hat, der aber eben jetzt lange nicht mehr in Form war. Und deswegen, und da haben wir es uns ja dann, das hat mich auch sehr gefreut, dass wir uns eben dieses Tor von von Dabur auch rausgespielt haben. Wirklich sehr, sehr gut, dieser Pass von Kramaric und dann Rudi perfekt auf Dabur, der den Ball zwar nicht perfekt trifft, aber es schön eben entgegen der Laufrichtung von Hitz macht.
Ja, nicht Kramaric, das hast du gerade aus Versehen gesagt, du meinst bestimmt Kader Žabek.
Genau, Kader Žabek rechts mit einem hohen Ball auf Rudi und Rudi dann mit dem perfekten Pass, genau.
Ey, der Pass von Rudi, der war ja legendär, den würde ich am liebsten, wenn man sich Pässe einrahmen könnte.
Ja, genau.
Mit den einrahmen, der war ja fantastisch. Ja, aber auch die zweite Situation bei Bebu, als er da Hummels, wie die Jugendsprache sagen würde, komplett die Ehre nimmt. Also,
ja,
da ist ja Hummels immer noch dabei, sich ein Loch zu buddeln, wo er sich vergraben kann. Weltmeister von 2014 und lässt sich da von Bebu stehen lassen wie sonst was. Das war, also, geisteskrank geil. Und da bei der zweiten Chance ist eben, bei der ersten Chance will ich noch ganz kurz dazu sagen, guckst du dir nochmal vielleicht bei der Zone an, da ist Akanji, auch ein sehr schneller Innenverteidiger, einfach vorher da. Er berührt den Ball noch, bevor Bebu abschließt. Deswegen muss man da leider Bebu komplett die Schuld ein bisschen
naja, wegnehmen. Er hätte einen Meter früher schießen können. Aber ich weiß, was du meinst. Gut noch von Akanji zurückgekämpft, sozusagen. Ja.
Genau. Und bei der zweiten Chance, wo er tatsächlich dann an Hummels auch wieder alleine vorbeigeht, also es war auch wieder, es steht ja niemand links. Also wir können ja hier nicht das Problem machen wie Matheus Cunha bei Hertha, wo des Öfteren mal so war, dass Cunha zu eigensinnig ist und den Ball nicht rüberlegt.
Der Typ würde mich ja wahnsinnig machen in unserem Trikot.
Ja. So ist ja Bebu nicht. Dadurch, dass er ja sich die Chancen alleine heraussprintet, steht ja auch keine Sau nebendran. Das heißt, er hat die Möglichkeit, schließ alleine ab oder bolzt den Ball zur Eckfahne. Das heißt, und bei der zweiten Chance hat er eben das Problem, dass er den Ball für einen Rechtsfuß sehr schlecht hat.
Deswegen. Ja. Mein Ärger, und der ist ja jetzt auch verflogen, kam halt auch nur so ein bisschen daher, wenn man ans Bayern-Spiel zurückdenkt. Und dann wurde er ja auch aus meiner Sicht eher zu Unrecht danach gebencht, aber Hoeneß scheint das auch sehr geärgert zu haben. Aber man muss auch sagen, gerade gegen Bayern, diese eine Chance, die muss selbst ein Linksverteidiger da irgendwie reinköpfen. Aber ja, klar. Deswegen war es nur in Summe mein Ärgern, aber es bleibt dabei, Bebu war wahrscheinlich einer der drei besten Spieler bei uns auf dem Platz, definitiv. Trotz seiner zwei vergebenen Hochkaräter.
Ja, wir wissen alle, dass Bebu nicht der Lewandowski vorm Tor sein wird.
Genau, aber das wollte ich nochmal ansprechen, genau.
Ja, aber er hat momentan so eine Qualität, selbst wenn der Typ noch 5 Chancen verballert, die er sich selbst davor rausspielt. Es führt momentan kein Weg an ihm vorbei. Und im Endeffekt, klar, war sein Tor, was er dann gemacht hat, wäre es schöner gewesen, hätte er ein anderes Tor vielleicht auch noch gemacht. Aber im Endeffekt hat er wieder getroffen. Und Dabur hat auch ein Tor gemacht, aber hatte auch nur eine Chance. Den, das stimmt. Wie du gesagt hast. Und ich muss dir ehrlich sagen, wir können da sehr gerne eine Diskussion oder schreibt mir gerne, wenn ich es falsch sehe. Aber ich finde, außer seinem Tor hat Dabur kein gutes Spiel gemacht.
Ja, also ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich fand es ein solides Spiel. Aber ich möchte nur Terzic und den Kicker zitieren, bei denen Bebu zu den drei besten Spielern zählte. Also laut Terzic ein sehr gutes Spiel von Bebu und laut Kicker hat er, glaube ich, sogar eine bessere Note bekommen als Rudi. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Nee, stimmt nicht. Quatsch. Nicht Rudi, als Bebu. Aber ich will darüber gar nicht diskutieren, weil im Endeffekt spielt es keine große Rolle. Das ganz Wichtige ist, dass Dabur getroffen hat, dass er ein solides Spiel gemacht hat und dass sich sein Gerackere auch endlich mal auszahlt, weil, wie gesagt, ja. Wir brauchen jetzt wieder den richtigen Goalgetter. Auch Kramaric zählt er ja eben nicht dazu, weil er eben den Raum vorne gar nicht hält. Übrigens hatte Dabur, ich sehe es gerade nochmal hier, aus 10 Metern noch eine gute Kopfballchance, die man natürlich nicht reinmachen kann eigentlich, aber die er da sehr gefährlich aufs Tor bringt.
Ja, die war verdammt wichtig. Die war ja verdammt wichtig, weil dadurch, dass er durch den Kopfball den Hitz dann pariert hat, entstand ja die zweite
Ecke. Genau, das Ping-Pong, zum Ping-Pong-Bebur-Tor, genau. Ja. Also, und das ist eben das, warum ich mich in dem Moment so sehr gefreut habe. Ja. Aber ich bleibe dabei, und das wird manche vielleicht überraschen, die das Spiel vielleicht nicht ganz aufmerksam gesehen haben oder schon einen im Tee hatten, was ich verstehen kann. Rudi war mein Man of the Match an dem Tag, trotz seines vermeintlich großen Patzers. Betonung auf vermeintlich.
Ja, vermeintlich, wir lassen das jetzt mal so stehen, ob Rudi dann im Endeffekt wirklich, ob das sein Fehler war, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber klar, Rudi, fantastisches Spiel. Was der für Pässe spielt, beide Vorlagen gemacht, da führt gar kein Weg dran vorbei. Und ja, natürlich muss man jetzt sagen, hätte Dabur das Tor nicht gemacht, dann wäre es natürlich wahrscheinlich ein viel, viel schlechteres Spiel von ihm gewesen, auch nach Kickernoten, weil er jetzt nicht so viel fürs Spiel gerissen hat. Aber er ist nun mal ein Stürmer und deswegen muss ich da auch zugeben, er hat ein Tor gemacht, das ist seine Aufgabe, er hat geackert, wenn auch oftmals erfolglos. Aber er hat im Endeffekt sein Tor gemacht. Und deswegen muss man ganz klar sagen, er hat seinen Job an dem Tag erfüllt. Was ja als Gegenbeispiel Belfodil davor Spiele über Spiele nicht gelungen ist. Und Dabur hat davor 400 Minuten lang nicht mehr getroffen. Das heißt, es war einfach nur ein verdammt wichtiges Tor. Und man hat ja auch gemerkt, Dabur ist ja richtig ausgerastet. Den hat es auch selbst belastet. Und deswegen können wir einfach nur hoffen, dass sich Dabur durch dieses Tor, was ja auch mal Belfodil nicht schlecht tun würde, so ein Tor, sich quasi so selbst so ein bisschen aus der Krise heraus katapultiert hat.
Ja, sich sozusagen freigeschwommen hat, würde ich mir sehr wünschen, würde mich sehr freuen. Ich möchte jetzt schon mal ein bisschen kurz vorwegspringen. Wir werden heute nicht so lange über Bremen reden, aber meine Prediction wäre tatsächlich, dass Bebu nicht gegen Bremen spielen wird. Außer Kramer fällt länger aus, kommen wir gleich mal noch dazu, später. Und das nicht, weil Bebu schlecht in Form ist oder ich ihn schonen würde, sondern aus ganz, ganz anderen Gründen. Ganz kurz möchte ich jetzt dringend noch darüber reden und man muss sich das Video gar nicht angucken, weil es ist viel besser zu sehen auf einem Twitter-Bild, dass einerseits Out of Context Hoffenheim und andererseits 1899 Nico gepostet haben. Das ist quasi ein Standbild. Und man kann sich natürlich auch als Video angucken, da sieht man, den Moment, weiß ich nicht, eine hundertstel Sekunde, bevor Mijat Gacinovic den Pass auf Sebastian Rudi spielt. Und ich kann es nicht anders sagen als, was zum Teufel. Es gibt.
Ich habe das Bild nicht gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, was darauf zu sehen ist. Man sieht wahrscheinlich, wie Dabur liegt, wie jegliche Spieler von uns eigentlich gerade ohne Körperspannung rumstehen, weil sie nicht damit rechnen, dass der Ball von Gacinovic wieder zurückgespielt wird. Und Gacinovic, wie er den Blick aufs Feld hat, eigentlich auch sehen müsste, dass Dabur da liegt und dann auch noch einen sehr, sehr unpräzisen Pass auf Rudi spielt.
Eben, ein bisschen in den Rücken. Das Ding ist halt wirklich, man sieht, wohin Gacinovic guckt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Gacinovic Dabur da rumliegen sieht. Und es war ja auch ein harter Zweikampf. War wahrscheinlich kein Foul. Also das will ich jetzt gar nicht im Schiri vorwerfen, aber es war ein harter Zweikampf. Nee. Also verständlich, dass er da liegt. Gacinovic sollte es sehen. Tatsächlich gucken die meisten Spieler auch Rudi sehen, dass Gacinovic den Ball hat, das wohl weiterspielen will. Es bleibt aber ehrlich gesagt unverständlich, warum er das tut. Jetzt aber, wenn ich gucke, wo Rudi steht, der hat nur anderthalb Meter Luft sozusagen, während Samaseku, Grilic und Posch deutlich mehr Raum haben. Auch Baumann hätte man theoretisch anspielen können, wäre nicht so gut gewesen. Aber es gibt drei viel bessere Optionen. wechselt den Flügel zu Jon. Der hat 15 Meter Platz. Und selbst wenn der Pass nicht präzise ist, passiert ja trotzdem nichts. Weißt du, was soll passieren?
Ja.
Weil Dortmund da ja erstmal hin verschieben müsste. Vorne, er kann ihn vorne reinspielen, ihn lang schlagen, dann erarbeitet sich die Mannschaft Zeit. Er kann ihn ins Ausspielen. Also ich verstehe nicht, was Mijat Gacinovic da tut, auch wenn ich verstehe, das hat ja Pavel auch danach gesagt, warum er in der 63. reinkommt, weil eben Pavel nicht viel länger hätte spielen können und ja auch eine englische Woche bevorsteht. Aber ich fand seinen Auftritt ansonsten sogar solide. Dortmund war aber auch nicht besonders stark in dieser Phase. Aber ich bin wirklich fassungslos, wenn ich dieses Standbild sehe.
Ja, weil man dadurch quasi sieht, selbst wenn Dabur nicht liegen würde, also es ist ja schon absolut ein Skandal, dass er den Ball nicht rausspielt, obwohl wir selbst den Ball haben und obwohl er sehen müsste, dass Dabur
und
liegt.
Und wir führen ja, ne? Es steht ja nicht...
Ja, ja. Also. Aber da die Tatsache, dass es selbst, wenn Dabur stehen würde, absolut die falsche Anspielstation wäre in dieser Situation, macht das Ganze natürlich noch schlimmer. Und das ist ja das, was wir auch in den letzten Wochen immer wieder sagen, dass Gacinovic einfach durch sein hektisches, überhastetes Spiel nicht das richtige Händchen dafür hat, den richtigen Anspielpartner zu wählen. Es ist eher so, oh mein Gott, Ball, wo ist die nächste Anspielstation weg? Das ist es eher bei ihm. Und das macht natürlich auch die ganze Mannschaft nervös. Deswegen will ich tatsächlich, also Rudi, komplett freisprechen.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von diesem Ding, weil er kommt direkt in den Rücken von Rudi danach. Rudi wird komplett bedrängt von dem Gelben. Er versucht ihn irgendwie zurückzuspielen und man merkt richtig, der Ball landet ja dann bei Haaland, der natürlich dann abgeht. Aber unabhängig davon, ob Grilic natürlich dann tempomäßig nicht hinterhergekommen wäre, er versucht ihn ja sogar noch zu legen und Haaland macht es dann einfach super. Aber er ist die erste Sekunde gar nicht richtig im Zweikampf, weil Grilic noch so geschockt ist von diesem Moment, dass wir jetzt ernsthaft weiterspielen. Das heißt, er kommt zu spät, er ist auch noch mental zu spät in dem Zweikampf.
Ja, das ist natürlich was, was man vielleicht Grilic und Rudi minimal vorwerfen kann. Betonung liegt aber auf minimal.
Ja, weil man natürlich sagen könnte, ey, unabhängig davon, was abgeht, was du dir in deinem Kopf zusammenspinnst, was die nächste Situation sein wird, wir spielen so lange weiter, bis der Scheißball im Aus ist und so lange sind wir mit dem Kopf da, sagt natürlich der Trainer. Oder was weiß ich, der Trainer in meinem Kopf. Aber natürlich, der Mensch in meinem Kopf sagt natürlich,
ja, ja.
Natürlich schalten die ein bisschen ab. Weil man denkt sich, ja okay, jetzt spiel den Dinger aus. Der Bur schreit sich da hinten die Seele aus dem Leib. Und der Einzige, der es offenbar nicht gesehen hat, war Gacinovic. Also deswegen, sehr, sehr unglückliche Situation. Und an der Stelle, weil das Fass ja dann auch aufgemacht wurde, aber auch relativ schnell begraben wurde, ja auch von einem sehr guten Interview von Alex Rosen, auf gar keinen Fall wollen wir hier Dortmund kein Fairplay unterstellen.
Ja,
auf
gar keinen Fall. Das wäre Quatsch. Also es wurde ja
auch wenn natürlich dann Posch ein bisschen in Schubsereien geraten ist. Ich will da auch Posch verstehen, weil natürlich das eine sehr aufgeheizte emotionale Situation gegen Dortmund immer ist. Aber du kannst keine Fairplay-Vorwürfe erheben, wenn du selbst weiterspielst.
Ja,
das hat Alex Rosen sehr gut schnell unter den Teppich gekehrt. Es war unser eigener Fehler. Wir hatten den Ball, als der Bur liegt. Wir spielen weiter. Also kann man nicht von Haaland verlangen, dass er dann sagt, okay, ciao, ich spiele ihn ins Aus. Alles gut, es war unser eigenes Unvermögen.
Absolut. Und ich will da auch, wie du, auch Posch nicht zu hart verteidigen. Er hat sich auf Insta sogar entschuldigt. Also wirklich gut. Und es ist jetzt auch kein super hartes. Also man kann es in der emotionalen Situation verstehen. Und ein Fußballer ist jetzt auch kein Intellektueller, der sofort und also es ist einfach eine sehr, sehr emotionale Situation, man ärgert sich massiv und hätte erstmal 10 Sekunden ordnen müssen, wer da jetzt genau woran schuld ist, also alles gut, er hat sich entschuldigt,
das hat, da will ich übrigens gar nichts sagen darüber, das hat überhaupt nichts jetzt mit Intelligenz oder so zu tun, das ist einfach, also ich kenn's selbst von unterklassigen Fußballspielen, wenn die Emotion mit einem durchgeht, Da denkt man nicht mehr drüber nach, da reflektiert man nicht mehr da. Und diese Emotion auf der anderen Seite, die brauchst du natürlich auch. Also davor natürlich, diese Emotion hat Posch natürlich und den anderen auch extrem geholfen, gut zu verteidigen. Deswegen absolut wichtig. Und ja, die schubsen sich da ein bisschen rum. Das Einzige, was natürlich blöd gewesen wäre, Posch war ja schon... Posch war zu dem Zeitpunkt, glaube ich... Doch, Posch war zu dem Zeitpunkt schon gelb verwarnt. Das heißt, das wäre natürlich sehr blöd gewesen, wenn er deswegen gelb-rot vom Platz fliegt. Ist natürlich nicht passiert, weil der Schiedsrichter das dann auch gut gesehen hat, dass er jetzt tatsächlich 5-6 Leute hätte verwarnen müssen. Deswegen.
Ich glaube auch, dass mit, also kein Vorwurf von den Schiedsrichter an dem Tag an sich, aber ich glaube, dass auch eine Rolle spielt, warum es auch definitiv keine Gelb-Rot gab. Nur Spekulation. Dem Schiri ist sehr wohl bewusst, dass es auch für ihn eine unglückliche Situation ist, ne? Er hätte theoretisch das Spiel unterbrechen können. Ich sage bewusst nicht müssen, aber er hätte es gekonnt, ne?
Ja, schwierig.
Nein, also
Es ist keine Kopfverletzung.
Genau, es ist keine Kopfverletzung. Das heißt, ja, ich sage ja nur, er hätte es gekonnt. Und dass er es nicht getan hat, ist kein Fehler. Aber die Tatsache führt natürlich dazu, dass er vielleicht die Reaktion ein bisschen nachvollziehen kann.
Ich glaube tatsächlich, dass das Problem beim Schiedsrichter, ich glaube, Bastian Dankert war es, eher das Problem war, dass er natürlich in dem Moment nicht sicher wusste, ob das von Dabur vielleicht, ob Dabur wirklich gefoult worden ist.
Stimmt, auch das hätte ja nochmal gecheckt werden können. War ein harter Zweikampf, kein Foul, alles in Ordnung. Ja. Genau, stimmt.
Also, guter Punkt. Also Bastian Dankert hat es richtig gesehen. Es war kein Foul an Dabur, kann man auf jeden Fall so sehen. Es war aber natürlich schmerzhaft, ich glaube, weil das Knie von Dabur ein bisschen überstreckt wird. War aber kein Foul, aber das konnte Bastian Dankert ja in dem Moment noch nicht wissen.
Ja. Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen, wo wir jetzt beim Schiri schon sind und dann vielleicht zum nächsten Thema springen, damit wir nicht heute die ganz, ganz große XXL-Folge raushauen. Und zwar noch, was viel in der Dortmund-Bubble thematisiert wurde, war das Foul, oder sagen wir vielmehr die Ringereinlage von Kevin Vogt und wo dann die Umschaltsituation zu unserem Tor führt. Ich habe jetzt nochmal auch Empfehlungen, ich will jetzt gar nicht im Detail referieren, Colinas Erben, das ist ein Schiedsrichter-Trio, glaube ich. Die haben bei NTV eine Kolumne und haben da auf der Homepage von NTV sehr ausführlich erklärt, warum der Videoschiedsrichter hier gar nicht einschreiten darf. Denn außerhalb des Strafraums wäre keine rote Karte gewesen, sondern nur gelb. Und es darf auch nicht mehr im Nachhinein angeguckt werden, da durch Poschs Ballgewinn eine neue Spielsituation, eine neue Angriffsphase entsteht. Posch gewinnt ja den Ball gegen Jude Bellingham, kann das sein?
Ja.
Und dann ist es quasi der Konter und deswegen eine neue Spielsituation. Das heißt, man kann Dankert den Vorwurf machen, dass er es nicht sieht, aber auch das schreiben Colinas Erben. Dankert guckt offensichtlich auf Posch und Bellingham und nicht ins Zentrum zu Vogt und Haaland und sieht es deswegen nicht. Long story short, natürlich bitter aus Dortmunder Sicht ein bisschen. Wir hätten uns bestimmt auch aufgeregt, aber kann man jetzt nichts machen. Es ist so und die Regeln lassen einem da auch überhaupt keinen Spielraum.
Ja, also sehr gut zusammengefasst, obwohl ich gerade ehrlich gesagt nicht weiß, über was du da gerade 2 Minuten geredet hast. Kevin Vogt hat Haaland gelegt, also ich habe da nichts gesehen.
Ich habe auch gelesen auf Instagram unter dem TSG Hoffenheim-Post um 2:2, Kevin Vogt Ehrenmann. Ich will das mal bewusst nicht bewerten, aber
ja.
Sagen wir mal so wie jetzt aus der Rückschau könnte man sogar fast sagen, clevere Aktion.
Ja, einen lustigen Gag will ich noch anbringen an vielleicht die NFL-Fans. Dieses Foul wäre sogar in der NFL eine Flagge gewesen, weil es sozusagen ein Pass Interference gewesen wäre. Also an die, wo jetzt ein bisschen sich mit Football auskennen.
War
jetzt Pass
Interference Super Bowl letzte Woche.
Ja, ist ja bei der NFL beim Football, wenn du quasi als Verteidiger den Fangenden, also den Wide Receiver angehst oder berührst, bevor er denn in der Fangbewegung quasi ist.
Ja, ja.
Und das heißt, Haaland wurde quasi gelegt, bevor er den Ball bekommen hat und deswegen wäre das quasi sogar beim NFL, bei der NFL eine Flagge gewesen. Aber das nur am Rande, weil ich weiß immer noch nicht genau, welche Szene du meinst, weil ich habe da rein gar nichts gesehen.
Sehr schön. Okay. Dann können wir ja jetzt mit dem insgesamt doch eher positiven Fazit des Dortmund-Spiels weitergehen. Und zwar... Übermorgen geht es für unsere TSG in Villarreal gegen Molde bei vermutlich Temperaturen über 15 Grad. Wird auch sehr interessant, vielleicht auch sogar sehr angenehm sein für unsere Mannschaft. kann ich ja, jetzt
also schwer einschätzen. Angenehmer als in Norwegen, denke ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Oder als in Deutschland letzte Woche, wo wir ja teilweise nachts in Sachsen oder so minus 20, minus 25 Grad hatten.
Ja, ich ganz kurz, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber bei dem Spiel Wolfsburg gegen Gladbach, da waren ja tatsächlich unfassbare minus 12 Grad in Wolfsburg. Während Echt? Dem Spiel. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also da friert es dir doch alles weg.
Ja, das ist echt heftig, selbst wenn du die ganze Zeit in Bewegung bist, aber diese Situation werden wir nicht haben. Am Donnerstag um 21 Uhr natürlich, dann nicht mehr bei Sonnenschein, aber auch ein schönes Stadion, aber ohne das jetzt lange beleuchten zu müssen und die ganze Politik der DFL bleibt natürlich fragwürdig. Da hat auch unser Kollege Jakob Übel einen interessanten Artikel geschrieben auf hoffenews.de, einfach, dass diese UEFA-Politik, ja. DFL, um Gottes Willen, UEFA-Politik schon zweifelhaft ist, weil ja jetzt nicht nur einzelne Spiele mal verlegt werden, sondern gefühlt der ganze Spielplan durch ganz Europa durcheinander gewurschtelt wird, komplett gefühlt ohne Sinn und Verstand, weil Spanien halt einfach, ich glaube, fast vierfach so hohe Corona-Fälle, Corona-Werte hat wie Deutschland und es eben nur um Realpolitik geht. Also ich verstehe, da hängen Arbeitsplätze dran und so weiter, es gibt schon auch das ein oder andere Argument, es irgendwie durchzuziehen, aber es ist schwierig. Gleichzeitig bleibt, was ich letzte Woche schon gesagt habe, es bringt jetzt nichts hier, den großen Shitstorm zu starten. Man wird sich sicherlich versuchen, möglichst an alle Auflagen zu halten und unter sich zu bleiben und hoffen wir einfach mal, dass das gut ausgeht und nicht wie bei den Bayern mit Thomas Müller in, wo war es, Dubai oder Katar? Weiß gerade gar nicht mehr.
Ja, eins von beiden. Irgendwo, wo scheiße.
Also ich verfolge das gar nicht, diese Club-WM. Das ist für mich irgendwie ungefähr so interessant wie die deutsche Meisterschaft im Rekturnen. Ja, also kommen wir mal zu Molde noch. Denn ich habe mir tatsächlich Mühe und etwas Arbeit gemacht, damit wir auch ein bisschen zielgerichtet über den Molde oder die Molde FK reden zu können. Und vielleicht auch ein paar Infos reinbringen zu können, die du nicht weißt, oder hast du dich auch schon ein bisschen heimlich vorbereitet?
Wahrscheinlich nicht so intensiv wie du, aber ja.
Also es gibt auf jeden Fall, ja? Ja.
Ein bisschen was kann man jetzt hier schon nachlesen zu Molde, aber ich lasse mich da gerne überraschen, auf was für dubiosen Seiten du da Informationen geholt hast.
Ja, ich bin auch regelmäßig im Darknet unterwegs. Nein, also es gibt schon einige Infos, die man relativ schnell rauskriegen kann, aber da muss man natürlich dann ein bisschen tiefer reingehen. Ganz interessant ist, kann man sich eigentlich fast denken, aufgrund der norwegischen Temperaturen läuft die Saison nicht. Es gibt aktuell keine Saison in Norwegen, das ist aber normal, liegt nicht an Corona. Das letzte Saisonspiel war Mitte Dezember. Und seitdem, das heißt seit 2 Monaten, gibt es keinen Ligaspielbetrieb in Norwegen. Es gibt nur die Euroleague und auch in der Euroleague war ja im Januar und Februar kein Spiel. Das heißt, das letzte Pflichtspiel von Molde FK war am 19. Dezember.
Wahnsinn.
Das kann ein Vor- oder ein Nachteil sein. Ich tendiere tatsächlich zu Nachteil.
Auf jeden Fall. Das ist absoluter Nachteil. Ja.
Ja, ich tendiere. Genau. Und interessant ist auch noch, letzte Woche sollte ein Spiel stattfinden gegen Rosenborg, den norwegischen Traditionsclub. Mit Sicherheit als Vorbereitung für Hoffenheim. Ich war da auf der Homepage von Molde unterwegs und habe mir das im Google-Übersetzer übersetzen lassen, den Bums. Aber das Spiel hat nicht stattgefunden. Das Spiel hat nicht stattgefunden, weil, glaube ich, ein Kind eines Betreuers Corona hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Mein Norwegisch ist ein bisschen eingerostet. Finde ich übrigens sehr vorbildlich, dass da anders als teilweise in Deutschland dann auch mal wirklich abgesagt wird, um es nicht weiter zu verbreiten. Aber das ist natürlich ein weiterer Nachteil. War sicherlich clever, ich glaube 5 oder 6 Tage vorher ein Testspiel anzusetzen unter Bedingungen im Stadion. Aber dieses Spiel hat, wie gesagt, nicht stattgefunden. Das heißt, kein Spiel, kein Testspiel in kürzerer Zukunft gab es und eben auch keine Saison. Das ist schon spannend.
Alter, das ist ja fast Wettbewerbsverzerrung. Das ist ja ein Skandal eigentlich. Aber das ist ja eigentlich, das war mir gar nicht so bewusst. Das wird ja dann wahrscheinlich viele skandinavische Länder betreffen.
Ja, ja.
Und zwar jetzt nicht nur wegen Corona, sondern wenn die Saison immer dort pausiert, dann ist das ja eigentlich geisteskranke Wettbewerbsverzerrung in jedem Jahr.
Ja, es ist auf jeden Fall
meiner Meinung nach
problematisch. Es geht erst im April los. Das heißt, es bringt Molde gar nichts. Aber es hat natürlich auch tatsächlich Temperaturgründe. Die letzte Saison lief ziemlich gut für Molde. Sie wurden Zweiter hinter Bodo Glimt, glaube ich. Also wirklich eine gute Saison und 2019 wurden sie sogar Meister. Also Molde FK ist absolut ein norwegischer Top-Club, da kann man nicht drum diskutieren.
Ja.
Drum rumdiskutieren. Die entscheidende Frage wird natürlich sein, welches Niveau hat die norwegische Liga? Ich habe versucht, mich da ein bisschen zu informieren, ist natürlich sehr schwierig. Weitere interessante Frage, die ich mir gestellt habe, was sind so die Stützen des Teams? Der Top-Torjäger Licky James hat den Club verlassen, weil es ist ja gerade, das kann man sich vielleicht denken, wenn gerade Saisonpause ist, ist es quasi gerade Transferphase sozusagen. Es ist gerade quasi Saisonwechsel, Licky James hat den Club verlassen, 13 Saisontore in 27 Spielen, aber Uri Omojuanfo ist weiterhin im Club, hat 12 Tore erzielt, ist auch in der Euroleague sehr, sehr gute Quote, ich glaube in 6 Spielen irgendwie 4 Torbeteiligungen.
Ja, ich sehe es gerade, die Nummer 99, geil.
Ich habe auch, genau, ich habe mir tatsächlich auch heute noch 2 Spiele angeguckt, 2 Saisonzusammenfassungen von den Spielen gegen Rapid Wien, die man ja so ein bisschen besser einschätzen kann. Das sah ziemlich gut aus und auch Omojuanfo hat dann, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich habe aber keine Ahnung, hat sich da sehr gut präsentiert, ein sehr bulliger, aber nicht allzu großer Stürmer, der da wirklich einen guten Job gemacht hat. Auch sehr interessant ist Magnus Wolf Eikrem. Ist auch so ein Name, also ich glaube, wenn ich Krimi-Schriftsteller wäre, dann wäre das ein gutes Pseudonym. Der neue Roman von Magnus Wolf Eikrem. Auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Typ. Er war oft norwegischer Nationalspieler und hat in 27 Ligaspielen 15 Treffer vorbereitet und 7 erzielt. Also das ist so deren Zehner. Die spielen auch mit dem klassischen Zehner.
Und Kapitän ist er.
Auch Kapitän und auch in der Euroleague hat er wirklich sich sehr, sehr stark präsentiert. Aber auch da muss man sagen, da waren die Gegner Dundalk und Rapid Wien unter anderem. Also auch jetzt kein Niveau, das man unbedingt mit der Bundesliga vergleichen kann. Gleichzeitig haben sie sich eben gegen Rapid Wien, die ja ein österreichisches Top-Team sind, sehr gut präsentiert. Einmal gewonnen, einmal unentschieden.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und ich denke nicht, dass der Marktwert aussagekräftig ist. Also der Kader von Molde ist nur 15 Millionen Euro wert, nicht mal. Das würde dafür sprechen, dass es ein schlechtes Zweitligateam wäre. Das ist ungefähr der Kader vom Karlsruher SC, der jetzt zwar gerade ein bisschen Höhenflug hat, aber der ja eigentlich eher fürs untere Mittelfeld geplant hat. Würde ich bezweifeln, weil wenn man gegen so ein erfahrenes Team wie Rapid Wien 4 Punkte aus 2 Spielen holt, ist einfach, und das haben wir ja auch schon öfter mal gesagt, der Kader etwas underrated. Aber ja. Ich denke schon, dass dieses Team auch in der Bundesliga wenig Chancen hätte, zu Punkten zu kommen. Aber ja, vielleicht vergleichbar mit Bielefeld. Aber das ist wirklich ganz, ganz schwer. Und was interessant war noch, sie waren ja in der Gruppe, ich weiß nicht, ob du das weißt, Jonas, mit Arsenal. Und Arsenal hat ja immer nur die B-Elf spielen lassen. Allerdings waren das dann gute B-Elfs, also mit Kolasinac, mit Reece Nelson und so. Aber eher schon ein Team, das sich vielleicht mit unserer TSG in Bestbesetzung vergleichen lässt. Und sie hatten da tatsächlich fast keine Chance. 3-0 und 4-1 verloren.
Verloren. Ja.
Ach,
und was? Ja, aber wo du auf jeden Fall recht hast, mit den Marktwerten. Wer sich da schon mal versucht hat, ein bisschen zu befassen, wie die Marktwerte gemacht werden, das ist ein Mysterium. Da spielen so viele Faktoren mit ein, auch Faktoren, in welcher Liga du spielst. Das heißt, würden diese Spieler in einer anderen Liga spielen, wäre ihr Marktwert alleine dann schon höher. Das heißt, man kann das nicht 1:1, die Marktwerte mit unseren vergleichen, weil eben da die Liga auch noch einen Impact drauf hat. Aber sie werden jetzt mit Sicherheit nicht einen deutlich, deutlich höheren Marktwert sonst haben. Aber ich gebe dir da auf jeden Fall recht. So schlecht, wie es die Marktwerte aussehen lassen, sind sie auf keinen Fall.
Ja, also ich würde mich jetzt mal einfach darauf festlegen, dass das Team so zwischen erster und zweiter Bundesliga anzusiedeln wäre, auch wenn der Vergleich sehr schwer ist. Auch einige Nationalspieler drin. Und zwei Spieler könnten wir kennen. Das war die letzte Frage, die ich mir noch gestellt habe. Kennen wir jemanden? Und ich würde sagen, ja, die Fußballfanatiker könnten zwei Spieler kennen. Zum einen Mathis Bolli, der in der ersten und zweiten Bundesliga für Düsseldorf und später für Fürth gespielt hat und der gerade bei FIFA durch sein sehr, sehr hohes Tempo bekannt ist. Der spielt jetzt dort links außen. Und vielleicht auch noch bekannt Björn Sigurdarson, der kam jetzt neu dazu als Ersatz für Licky James. Und der hat 3 WM-Einsätze gehabt für Island und hat unter anderem in der russischen ersten Liga für Rostow gespielt. Und Rostow ist ja auch ein Club, der ab und zu mal international spielt, also dann doch auf einem gewissen Niveau gekickt hat. Aber man merkt auch, das haut einen jetzt nicht direkt aus den Socken, diese zwei Namen.
Ja, also sehr schön. Waren jetzt auch tatsächlich einige Informationen mit dabei, die auch ich noch nicht wusste. Das hilft auf jeden Fall schon mal weiter bei der Vorbereitung oder beziehungsweise bei der Vorfreude auf das Spiel am Donnerstag.
Ja, also ich freue mich tatsächlich sehr, auch eben weil die Europa-League-Geschichte jetzt in dieser Saison mit Sebastian Hoeneß so positiv war. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie wir spielen werden. Das wäre vielleicht noch ganz interessant, sich zu überlegen, okay, wird das wieder eher eine B11? Weil es sieht ja personell, ich würde sagen, mittelmäßig aus.
8, 9 Ausfälle. Ich bezweifle halt sehr stark, dass Kramaric bis dahin wieder fit sein sollte. Wenn das jetzt wirklich ein Knöchelproblem ist, also ich weiß nicht genau, was er da jetzt am Knöchel hat, aber wenn er da jetzt ein bisschen umgeknackst ist, keine Ahnung, vielleicht den Knöchel verstaucht hat, dann hat sich das nicht innerhalb von ein paar Tagen, dass er da sauber drauf stehen kann. Also ich denke tatsächlich, dass wir da immer noch auf André verzichten müssen.
Ja, müssen wir abwarten. Ich hoffe sehr, dass es vielleicht für Sonntag wieder reicht und hoffe vor allem auch gerade wegen der Breite, dass das Richards bald wieder fit ist.
Mhm. Ja.
Aber es soll jetzt nicht arrogant klingen. Ich weiß nicht, ob eine hundertprozentige A11 tatsächlich nötig ist. Also ich würde stark davon abraten, Arsenal-Weg zu gehen. Es ist ein Auswärtsspiel. Ja. Auch das vielleicht noch interessant. Es ist kein Heimspiel, also eigentlich kein Heimspiel für Molde, weil es ja in Villarreal stattfindet, beide eine relativ weite Anreise haben, aber es zählt als Heimspiel für Molde, das heißt, Auswärtstore wären sehr wichtig.
Ja klar, das ist die ganz normale Heim-Auswärtstor-Regel, ganz normal. Ich gebe dir ein bisschen recht, weil es ja auch tatsächlich noch ein Rückspiel gibt, wo man das Ganze vielleicht im Notfall noch ein bisschen kompensieren könnte. Dass man da jetzt nicht auf Teufel komm raus, alles jetzt, in die Waagschale.
Aber ich will jetzt gar nicht, also ich würde jetzt auch nicht sagen, lass mal jemanden wieder spielen, der überhaupt nicht im Rhythmus ist. Also jetzt einfach in Bogarde reinzuwerfen, den ich eigentlich gut finde, aber der jetzt seit 4-5 Wochen überhaupt nicht mehr gespielt hat, weiß ich nicht, ob ich das riskieren wollen würde.
Aber was auf jeden Fall klar ist, und ich glaube, da spreche ich auch für dich, mir ist es geisteskrank wichtig, weiterzukommen.
Ja, also das.
Mir würde nie über die Lippen kommen, zu sagen, ja,
schenk das Ding ab, nee.
Nee. Im Zuge der Bundesliga könnte man da ein bisschen halblang machen. Nein. Ich will zu 1.000.000% weiterkommen.
Und wir haben es ja am Wochenende auch schon gesagt, man muss ehrlich sein, dass wir den 7. Platz noch erreichen, ist sehr, sehr zweifelhaft. Und dass wir unten reinrutschen, ist auch sehr, sehr zweifelhaft. Also es ist schon, spricht schon auch einiges dafür, die Euroleague jetzt ernst zu nehmen. Auch natürlich deswegen, weil es das erste Mal ist, dass wir überhaupt die Gruppenphase überstanden haben.
Ja, und wir hören jetzt auch auf, über den 7. Platz zu reden.
Ja, das macht aktuell überhaupt keinen Sinn.
Nee, sorry. Also da fehlt es ja an allem. Also allein schon von den Punkten wird es ja utopisch. Das können wir jetzt mal erstmal beiseite schieben für dieses Jahr.
Ich meine nur, weil das im Januar noch manchmal so ein bisschen Thema war. Aber wie gesagt, aktuell ist das natürlich albern und deswegen muss man da eigentlich einen Sieg auf jeden Fall anstreben, auch wollen. Ich bin da sehr gespannt, aber ich rechne tatsächlich jetzt nicht damit irgendwie, dass jetzt Maxi Bayer spielt, der zuletzt oft bei der zweiten spielte oder so.
Genau. Aber was wir auch noch kurz sagen können zu dem Thema, wir hatten es ja letzt auch, was mir persönlich, also nicht jetzt, dass wir irgendwie absteigen oder sonst irgendwas, dass wir jetzt schon mitten im Abstiegskampf intensiv drinstecken würden. Wir sind ja, taumeln ja gerade momentan ein bisschen so in der Mitte, eher mit Blick nach unten. Aber mir ist es schon verdammt wichtig, auch für dieses Jahr, sehr, sehr früh den Klassenerhalt safe zu machen. Das heißt, mir ist es schon wichtig, schnell Punkte zu sammeln. Weil, ich habe ja das Beispiel für dich gebracht, ab dem 30., 31., 32. Spieltag rum, gibt es ja dann immer von Sky, wird es ja als Abstiegskrimi aufgemacht, wo dann auch immer jegliche Szenarien aufgeschlüsselt werden, wie man denn noch absteigen kann. Und dann wird da immer eine Grafik gebastelt, welche Vereine denn noch absteigen können. Und sollten wir am 32. spätestens oder am 31. Spieltag noch auf dieser Tabelle irgendwie drauf sein, dass wir noch absteigen könnten.
Ja, ist ja echt bitter.
Dann kotze ich aber gewaltig.
Ja, das passt doch sehr gut.
Das ist, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja, ja, ich kann es mir aktuell nicht ganz vorstellen, aber klar, die Tabellensituation lässt solche Überlegungen auf jeden Fall zu, vor allem, weil Sky da ja auch gefühlt jeden nennt, der irgendwie rechnerisch noch reinkommt oder in Frage kommt. Und umso wichtiger ist vielleicht tatsächlich das Spiel gegen Werder Bremen, das ja jetzt am Sonntag danach ansteht.
Ja, denn wenn man auf die Tabelle guckt, man sieht ja, wir sind der direkte Nachbar von Bremen. Das heißt, für beide ist dieses Bundesligaspiel sehr, sehr wichtig, um sich mal so ein bisschen wieder von der Masse da unten wegzuschaufeln. Der Gewinner hat 26 Punkte, was natürlich deutlich, deutlich besser aussieht als 23.
Ja, absolut, absolut. Ich habe mich auch ein kleines bisschen mit Bremen beschäftigt. Hier aktuell, also klar, wir stehen auch auf dem gleichen Platz, aber ich finde, Bremen ist momentan so ein bisschen, und das tut mir auch leid, der Inbegriff der grauen Maus fast schon. Und woran liegt das? Unter anderem daran, dass sie kaum treffen, dass sie sehr, sehr defensiv stehen und eben auch, dass sie auch nicht regelmäßig punkten.
Ja, das liegt aber tatsächlich daran, das hat ja auch Kofeld schon mal gesagt, dass dadurch, dass es ja letztes Jahr so extrem schlecht lief, wo sie ja dann tatsächlich wirklich um ein Härchen abgestiegen wären, dass sie dieses Jahr jetzt extrem darauf bedacht sind, einfach frühzeitig Punkte zu sammeln, um in diese Abwärtsspirale nicht mehr zu kommen. Und deswegen stehen sie eben auch so defensiv, um einfach, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Ja, dem stimmt.
Das verfolgt momentan
Bremen. Aber der Fußball ist mir einfach wesentlich zu pragmatisch. Also das ist ja alles pragmatischer noch als unter unserem Freund Alfred Schreuder. Wenig Torgefahr, das ist auch ein großes Problem. Nach 20 Spielen bei Bremen führen Füllkrug und Bittencourt die Torjägerliste mit jeweils 4 Toren an. Also, es ist noch viel, viel schlimmer als bei Dortmund. Es gibt überhaupt niemanden gefühlt, der trifft, der regelmäßig trifft. Ganz oft spielt ja auch Josh Sargent vorne drin.
Ja.
Das ist aber ein Chancentod vor dem Herrn. Das ist auch hinlänglich bekannt. Dagegen ist Bebou ein wahrer Knipser im Stile Römer Kais. Und das ist ja wirklich ein Problem. Sie stehen hinten auch nicht ganz sattelfest, deutlich besser als wir aber. Und deswegen habe ich ja eben angedeutet, würde ich mir überlegen, wenn Kramaric fit sein sollte, Bebou als frühen Joker zu springen. Bremen steht so tief. Ich habe mich nochmal mit dem Bremen-Freiburg-Spiel beschäftigt, das ja 0-0 ausging. Bremen steht so tief, da ist ein Bebou komplett, der kriegt die Riesenkrise. Der ist komplett lost bei so einem Spiel. Da muss man fast sogar überlegen, haben wir ja momentan nicht, einen Typ wie Adam Çolak spielen zu lassen, wenn wir ihn hätten.
Na, interessant, interessant. Also eher so, du bist dann eher so der Vertreter, wenn Kramaric fit sein sollte, Kramaric Dabur vielleicht.
Ja, also ich auf jeden Fall, weil es eben gegen so einen Gegner keinen Sinn ergibt, Dabur einzuwechseln, finde ich. Oder Belfodil
einzuwechseln. Und was machen wir, wenn Kramaric am Sonntag nicht kann?
Gut, dann werden natürlich Dabur und Bebou beginnen, denke ich, und dann ist es einfach so.
Also oder würdest du eher Belfodil starten lassen?
Ganz schwierig, weiß ich nicht.
Das war gerade eher, also an die Hörer, die sich gerade erschrocken haben bei dem Namen, das war eher eine Fanfrage.
Ja, also ich habe es ja schon mal gesagt, ich will Belfodil jetzt nicht abschreiben, das finde ich irgendwie unmoralisch, aber ihn wirklich über so einen Startelf-Einsatz kommen zu lassen, ist auch irgendwie unfair ihm gegenüber, die Schultern hängen immer mehr durch bei ihm, ergibt wenig Sinn, aber du verstehst vielleicht, was ich meine, es gibt wenige Teams aktuell, die so tief stehen, die so pragmatisch spielen wie der SV Werder. Und das wäre in der ersten Halbzeit echt schwer für einen Typ wie Bebou, der ja nach wie vor, muss man halt sagen, jetzt nicht der Weltklasse-Techniker bleibt oder ist.
Obwohl er sich da dieses Jahr auch deutlich verbessert hat. Aber ich gebe dir recht, sollten wir dieses Luxusproblem haben mit Kramaric, mit Dabur und Bebou, ist es auf jeden Fall zu erklären, wenn man einen Bebou draußen lässt. Aber selbstverständlich, meiner Meinung nach, sollte
ein Kramaric nicht... Er bleibt eine Option, ne?
Selbstverständlich. Also bevor ich da wieder einen Belfodil oder vielleicht auch einen Maxi Bayer ausprobieren würde...
Nee, das würde ich nicht machen.
dafür ist ein Bebu dann doch zu stark momentan. Er ist doch trotzdem immer für ein Tor gut. Er ist auch einigermaßen kopfballstark. Also kann man auf jeden Fall so vertreten, deine Meinung, weil sie eben so tief stehen und weil Bebu ja dann doch, wie man gegen Dortmund gesehen hat, einfach massiv über sein Tempo kommt. Also er liebt es halt, wenn die Verteidiger auf Mittellinie Höhe stehen, was wir selbstverständlich gegen Bremen nicht erleben werden. Und wenn man natürlich da hinten den Bus parkt, dann sind natürlich so Spieler, die auf kleinen, engen Räumen, wie zum Beispiel ein Rudi, ein Kramaric oder vielleicht auch manchmal ein Dabur, sich frei schwimmen können, dann doch Gold wert.
Ja, wobei man sagen muss, du hast es angedeutet, dass natürlich Bebu sich auch verbessert hat, gerade im Bereich Kopfballspiel, Bälle verlängern und so. Deswegen sage ich jetzt nicht, dass Bebu draußen sitzen muss. Ich sage nur, ich könnte es verstehen, wenn das entschieden wird, obwohl Bebu so gut in Form ist. Das wollte ich damit sagen.
Ja, also kann ich selbst als massiver Bebu-Fan damit leben, mit dieser Aussage.
Ja, was man vielleicht auch noch wissen sollte, also das ergibt sich, glaube ich, auch logisch. Bremen spielt zuletzt immer diese Dreier- oder Fünferkette, natürlich deutlich defensiver interpretiert als wir das tun. Mit Toprak als Abwehrchef und das wird schon, also ich würde fast wetten, dass das kein besonders schönes Spiel wird, aber dass das natürlich so ein Spiel ist, da könnten wir uns wirklich freischwimmen. Wir haben jetzt eigentlich das Momentum auf unserer Seite. Wir haben spielerisch zuletzt uns wirklich ein bisschen bewiesen und auch ein bisschen hat Sebastian Hoeneß, finde ich, Zweifel zerstreuen können durch den guten Auftritt gegen Dortmund. Deswegen habe ich jetzt schon so ein bisschen Hoffnung, ehrlich gesagt, gegen Bremen.
Ja, ja, ich auf jeden Fall auch. Und wenn man sich so überlegt, was habe ich für Verbindungen mit Bremen, also bezüglich auf unsere letzten Spiele, ohne jetzt nachzuschauen, wie die waren, also da sind schon gemischte Gefühle dabei. Ich kann mich an sehr viele gute Spiele erinnern gegen Bremen, wo wir dann auch gewonnen haben. Aber ich kann mich auch an viele sehr schwierige Spiele erinnern, die auch sehr zäh und trocken waren. Also wir könnten auf keinen Fall damit rechnen. Es wird wichtig sein, dass wir vielleicht ein frühes Tor schießen, um Bremen vielleicht ein bisschen rauszulocken, weil wenn das zu lange 0-0 steht oder beziehungsweise wenn Bremen auch noch in Führung gehen sollte, eieiei, dann wird es gegen Bremen natürlich ganz schwer, weil die parken da hinten den Mannschaftsbus. Da wird es ganz, ganz unangenehm gegen diese Mannschaft.
Absolut, und deswegen wäre halt auch da eine Führung wirklich Gold wert, darauf hoffe ich sehr. Und viel mehr geht es dazu eigentlich gar nicht mehr zu sagen, außer euch fürs Einschalten mich zu bedanken und euch eine schöne Woche und eine schöne Fußballwoche zu wünschen, die ja wirklich diese Woche voll ist mit Fußball und auch voll mit unserer TSG.
Ja, also ich freue mich auch extrem auf diese Woche mit zwei Spielen, auch wenn die Belastung natürlich für die Spieler groß sein wird, aber als Fan freut man sich einfach natürlich und endlich wieder Europa League, das ist ja unser Wettbewerb dieses Jahr, da können wir uns wirklich drauf freuen. Ja. Also, Dankeschön fürs Einschalten.
Danke, macht's gut, ciao.
Ciao.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.